Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Es ist wieder Zeit für Systemkompetenz. Das bedeutet, wir haben eine neue Episode und ihr müsst irgendetwas richtig gemacht haben, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ihr seid hier. Ihr habt entweder diesen Podcast abonniert und habt über Push-Nachrichten mitbekommen, es gibt eine neue Folge von Systemkompetenz und deswegen seid ihr hier. Oder ihr seid hier, weil ihr gesagt habt, oh Podcast, das ist doch gut, ich möchte gerne mal heute ein schönes Thema hören. Und da kann ich euch versprechen, heute gibt es ein schönes Thema. Winfried Küppers ist da, hallo.
Hallo Dirk.
Ich bin Dirk aus dem Systemkompetenz-Team und wir haben einen Gast heute bei uns, das ist der Steffen Sendler. Lieber Steffen, schön, dass du da bist.
Freue mich sehr, auch da sein zu dürfen.
Ich musste jetzt ein Geheimnis verraten, du warst eben noch nicht da und Winfried hat, ich habe kurz gefragt, wer kommt denn da gleich, und Winfried hat das Wort Star-Architekt in den Mund genommen. Wie wirkt das auf dich, wenn er das über dich sagt?
Oh, das ist natürlich toll, sowas zu hören. In der Tat, versuchen wir gute Architektur zu machen. Da versuche ich persönlich gute Architektur zu machen, weil ich glaube, dass Architektur uns alle und unser Leben und unseren Alltag extrem prägt. Und das macht ganz viel auch mit dem Kopf, wo wir leben, wo wir arbeiten, wie wir uns bewegen, in was für einer Umwelt. Tatsächlich bin ich ausgebildeter Architekt, aber muss ganz ehrlich sagen, ich habe Architektur eigentlich immer als was verstanden, wo ich mich versuche einzubringen, dass auch nachher wirklich umgesetzt wird. Das heißt, ja, Management, Beratung, Architekturplanung, das ist tatsächlich das, was ich mache.
Also es ist nicht nur Architektur, sondern es ist noch viel drumherum?
Viel drumherum. Mhm. Also eigentlich alles das, was notwendig ist, um gute Architektur dann tatsächlich auch umzusetzen. Wobei ich nicht derjenige bin, der auf die Baustelle geht und selber baut. Das tue ich nicht, das muss ich ganz klar sagen. Und wir machen das natürlich auch viel mit Partnern gemeinsam. Mhm. Aber ich bin so ein bisschen derjenige, der es vielleicht möglich macht, dadurch, dass er die richtigen Dinge und die richtigen Beteiligten und Player dann um den Tisch herum zusammenbringt.
Erst und jetzt bescheiden.
Ne? Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe, Winfried? Wir haben ja häufiger mal Gäste. Ich erkläre weiter Hintergründe auf, die unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen können und die ich nicht mit dir abgesprochen habe. Mhm. Ich komme ja dann zu den Produktionen.
Ich bin auch nervös, aber ist okay.
Ja, das brauchst du nicht sein. Nein, ich weiß tatsächlich immer sehr kurzfristig erst, wer kommt. Mhm. Und dann kann ich mich kurz darauf vorbereiten. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Also wie ist es jetzt zu diesem Gespräch gekommen, dass wir drei hier jetzt am Tisch sitzen und über Systemkompetenz sprechen?
Das kann ich dir sogar ganz einfach sagen. Über das gemeinsame Netzwerk und über ein gemeinsames Projekt. Steffen kann vielleicht auch noch erzählen, plant eine Siedlung, würde ich jetzt sagen, oder einen Stadtteil in Magdeburg. Ein total spannendes Projekt. Und wir sind dort im Gespräch, die Küchengeräte für diese richtig tollen Küchen, die da eingebaut werden, zu bauen, zu liefern. Und da haben wir uns zusammengesetzt, weil es mir immer wichtig ist, ich möchte keine Geräte liefern. Hm. Ich möchte Wohnungen und Küchen vervollständigen, perfektionieren. Deswegen schaue ich immer genau, passen wir dort rein, macht das Sinn. Und dann suche ich immer den Kontakt zu dem Architekten, zu dem, der das gesamte Projekt im Auge hat und das Gefühl auch hat, wo passen wir rein. Hm. Weil natürlich, wir sind ein Premium-Produkt. Und du kannst dir dein Image schnell kaputt machen, wenn du dich da überall reinsetzt und nicht reinpasst. Und da haben wir uns kennengelernt, vor einigen Wochen erst.
Genau.
Haben uns schön unterhalten über einen gemeinsamen Bekannten, ja auch mit ein paar Freunden.
So passiert es, glaube ich, immer, ne? Also Netzwerk ist das A und O, ich glaube, in den beiden Branchen, in denen ihr unterwegs seid.
Ja.
Ne?
Ja, und Winfried hat mich auch angezündet mit dem Thema Vorzug, muss ich ganz klar sagen, weil so ein ganz wichtiges Thema für mich auch das Thema Nachhaltigkeit ist. Und wir versuchen das tatsächlich auch in den Projekten durchzusetzen, und da war das einfach ein ganz inspirierendes, tolles Gespräch, muss ich sagen, was wir hatten, wo es darum ging, einfach, ja, was ist denn dauerhaft, was macht denn eigentlich Werte aus und was macht das aus, was um uns herum ist. Ne?
Was ist deine Einschätzung in Bezug auf die Immobilien- und Bauwirtschaft, was das Thema Nachhaltigkeit angeht? Ich als Journalist bin ja immer so, ich denke dann immer so, naja, alle reden über Nachhaltigkeit, aber wir müssen dann mal am Ende auch mal gucken, machen es wirklich alle und wie machen es wirklich alle? Ist das auch so ein Thema, das dich aktuell beschäftigt?
Ja, wahnsinnig, weil natürlich Nachhaltigkeit so das Buzzword ist im Moment eigentlich, was von allen verwendet wird. Ich bin aber relativ sicher, dass 95% derjenigen, die das verwenden, sich zumindest nicht ganz im Klaren darüber sind, mal vorsichtig ausgedrückt, was es tatsächlich bedeutet. Weil es bedeutet jetzt nicht nur, dass alles grün ist in Zukunft oder dass alles energieeffizient ist. Es hat eben auch ganz viel mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Die brauche ich, um es durchsetzen zu können. Es hat was mit sozialen Aspekten zu tun. Wir alle wissen, wie wichtig das ist, heute nicht nur Arbeits- und Wohnräume zu schaffen wo die Menschen technisch wohnen, sondern sie müssen sich auch wohlfühlen. Das macht was mit Menschen, habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt. Wo ich arbeite, wo ich wohne, in was für einem Umfeld ich aufwachse, in was für einem Umfeld ich geheilt werde, in was für einem Umfeld ich lerne, das prägt Menschen. Und ich glaube, dass vieles von dem, was wir heute in der Gesellschaft mitbekommen, man auch über Architektur und gebaute Umwelt und eben unser Umfeld, in dem wir leben, zumindest mit steuern kann. Ich möchte nicht so weit gehen sagen, dass wir es verändern können, aber oder doch sicherlich können wir es auch verändern, aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, da muss man sich ganz ehrlich machen und das fängt eben an bei den Dingen, die wir verkaufen. Das geht aber auch deutlich weiter und das müssen wir vor allem bei uns auch intern reflektieren. Das heißt also, ich kann nicht behaupten, dass ich ein nachhaltiges Produkt verkaufe oder anbiete, wenn ich selbst diese Prinzipien mir im Unternehmen nicht durchhalte und in meinem Leben. Das bedeutet, wir brauchen die Arbeitsplätze, wir brauchen die Aufgaben, die unseren Kollegen, Partnern, Freunden Spaß machen, die anzünden, ja? Also ich habe es vorhin kurz gesagt, das Gespräch, was wir in München hatten, das hat mich angezündet in der Form, was ich gesagt habe, das war einfach so, dass man gemerkt, da springt der Funke über und da ist einfach mehr als Technik, über die man redet, sondern da ist ein Lifestyle dahinter, der und geht jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr ins Kommerzielle rein. Also da ist ein Lebensgefühl hinter und eine Lebensqualität. Und das ist das, was, glaube ich, in den wenigsten Fällen da ist. Und zu dem Punkt müssen wir aber definitiv kommen, weil auch das ganze Thema Wohnungskrise, das ganze Thema Arbeitsplatzkrise im Sinne von, die Leute wollen gar nicht mehr an ihre Arbeitsplätze zurückkommen, ja, das hat alles was damit zu tun. Mhm. Deswegen riesig spannend, aber noch sehr, sehr dünn im Moment tatsächlich wirklich umgesetzt. Ja.
Ich bin ein totaler Kritiker des deutschen Schulsystems, aber da muss ich mal lobende Worte erwähnen. Mein Sohn ist 15 und hat in der Schule genau die unterschiedlichsten Dimensionen von Nachhaltigkeit musste er lernen, wo ich ihm so ein bisschen auch geholfen habe und wo ich auch einen super Überblick gekriegt habe, was du gerade eben beschrieben hast. Dass es ja wirklich in der Wirtschaft natürlich erstmal ist, oh, wir müssen diesen Stempel, diesen grünen Stempel bei uns haben, aber dann sich wirklich mit den die Zeit zu nehmen oder die Abteilung zu bilden, um sich mit den einzelnen Dimensionen, die das alles befasst, sich selbst zu befassen und daraus eine Strategie zu entwickeln, könnte mein Sohn, der könnte weiterhelfen.
Super.
Und das finde ich doch auch mal, ist doch auch mal eine gute Nachricht. Ja. Also ich wüsste nicht, dass ich in den letzten 10 Jahren mal einen Podcast gehört habe, wo das Schulsystem gelobt wurde. Ja. Das müssen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal durchgehen lassen.
Ja, ist ein anderes Thema. Ich finde, es ist auch eine sehr komplexe Aufgabe, Schulsysteme zu gestalten.
Ja.
Aber ist ein anderes Thema, lassen wir
sagen. Aber Nachhaltigkeit, das
ich meine, ist total wichtig. Und ich finde es schön.
Und dass es thematisiert wird in der Intensität, finde ich gut.
Ja.
Aber vielleicht wirklich nochmal so dieses Thema dieser drei Aspekte. Ne? Du hast gerade diese Dimensionen angesprochen. Die sind alle super kritisch, weil sie auch wirtschaftlich im Moment einfach notwendig sind, damit wir diesen Standard und diese Werte, die wir hier in Deutschland haben, reden wir jetzt mal gerade im Moment von Deutschland oder vielleicht Europa, dass wir die aufrechterhalten können. Also E ist klar, Ökologie, aber eben auch Ökonomie. Dann haben wir das Thema S, sozial, ganz, ganz wichtig. Wir haben Riesendefizite an qualifiziertem Personal. Wir machen uns alle Sorgen, wie wir ausbilden. Wir machen uns Sorgen, wie wir mit unserer Altersgesellschaft klarkommen. Also das gibt's Abgründe zum Teil, ja, die sich da auftun. Und dann das Thema G aber auch, ja. Also da geht's um Governance, da geht's darum, wie gehen wir mit Daten um, wie gehen wir mit Informationen um, wie informieren wir uns untereinander. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Was ich eigentlich auch vorhin sagen wollte, war, ich glaube, auch wir in der Bauwirtschaft würden gut daran tun, wenn wir eben nicht nur drauf gucken, dass der Beton die richtige Qualität hat und grün ist, sondern dass wir uns auch mehr Gedanken machen, wie funktioniert gerade zum Beispiel der Industriezweig, in dem wir arbeiten? Ja? Wie sieht eine Lieferkette aus? Ja? Welchen Anteil macht eigentlich, sage ich mal, die Heizung am Gesamtzyklus? Und wäre es nicht viel sinnvoller, sich darüber Gedanken zu machen, muss der oder der Prozess nicht vielleicht ganz anders organisiert werden? Das ist das, was spannend ist.
Und ich glaube, diese Denkweise wird uns als Wirtschaftsstandort Deutschland in ein paar Jahren sehr, sehr helfen, dass wir als Nation solche Denkweisen haben. Das wird uns helfen, weil wir, glaube ich, dann wieder unseren Fortschritt erlangen, den wir lange Jahre hatten. Aber jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster.
Und immer noch haben.
Ja, jetzt kommt es war eine Riesenvorlage für dein Buch.
Ja, Fried. Sorry.
Es war eine Riesenvorlage für dein Buch jetzt, wo du kurz beschreiben kannst. Wie,
nein, aber weißt du, ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir ja natürlich Herausforderungen in Deutschland haben und ja, andere holen auf. Was bedeutet, wenn andere aufholen, müsst ihr immer noch vorne. Ja, also den Standard, den wir haben in ganz, ganz vielen Dingen, ist ein Traum für viele andere Menschen. Das heißt, Gesundheitssystem, ja, es ist nicht perfekt, Aber geh mal ins Ausland, da bettelt man um sowas. Ja? Sei es im Schulsystem, ja, es ist nicht perfekt, aber jedes Kind darf schreiben und lesen lernen. Ist nicht überall so.
Ja.
Und versuch mal, so viele Hunderttausende von unterschiedlichen Kindern aus verschiedensten Kulturen gleichzeitig zu schulen. Und dann auch fair zu bleiben. Es ist eine Herausforderung. Natürlich könnte man es optimieren, gar kein Thema. Und von daher finde ich, ja, wir haben Herausforderungen. Ja, wir können vielen Stellen besser werden. Aber Menschen wie Steffen Sendler helfen mir immer wieder, mich zu freuen, dass es Menschen gibt, die seit vielen Jahren sich das anschauen. Die sogar einen sehr guten Job bei einer sehr großen Firma aufgegeben haben, um sich selbstständig zu machen, um den Mut zu haben, sich selbstständig zu machen, eigene Mitarbeiter zu bezahlen, um sich zu verwirklichen und zu sagen, Nachhaltigkeit ist mein Kernkompetenzthema. Und ich möchte Firmen helfen, da kompetenter zu werden. Da gibt es viele Firmen, die seit vielen Jahren an dieser Sache mitmachen, auch mit Steffen Sendler zusammen, und nachhaltiger werden, ihre Gebäude neu planen, wenn sie Neubau haben, auf Ökologie und beweisen, dass es auch noch ökonomisch sein kann. Du kannst ökologisch und ökonomisch sein, weil ja, was ja viele machen, ist ja dann irgendwie Parolen ausgeben. Ja, super, du musst auch noch Gehälter bezahlen können, nicht nur das Gebäude.
Ja.
Und das macht mir einfach Mut. Und ich glaube, du hast völlig recht. Das ist auch eine Stärke, die Deutschland ausmacht, dass immer und immer wieder solche Sachen hochpoppen. Und ich bin fest überzeugt, dass wir in wenigen Jahren da drin wieder voll der Vorreiter sind.
Und es eben nicht dabei zu belassen, die negative Situation zu beschreiben, sondern wie du es eben beschrieben hast, hey, lass uns anpacken. Lass uns anpacken, lass uns Lösungen finden.
Absolut. Also ich sehe das auch immer als eine Chance und eine Herausforderung. Nicht als was, wo es sich lohnt, drüber zu jammern oder sich Gedanken darüber zu machen, wie unsere Gesellschaft hier niedergeht. Nein, überhaupt nicht. Also wir haben ganz, ganz viel Substanz. Und da stimme ich dir absolut zu. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass wir diese Substanz nicht verbrauchen und dass wir die Reserven, die wir auch noch haben, dass wir die aufrechterhalten. Und darum geht's ganz stark bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und dann ganz viele Sachen leiten sich halt einfach darauf ab. Ja, was, ich sag mal so, wie man Gebäude organisiert, wie man, was man für Materialien sammelt, wie man sich überlegt, wer führt das denn dann nachher aus? Wer sind die Generalunternehmer? Nehme ich mir günstige Zulieferer aus dem asiatischen Bereich oder arbeite ich zum Beispiel mit Partnern aus der Schweiz zusammen, ja? Weil ich einfach sage, das ist einfach langfristig gedacht, bezahle ich sonst halt eventuell auch zweimal oder dreimal und habe trotzdem noch eine niedrigere Qualität. So. Und das ist ein Riesenthema. Das heißt, als weit gefasst und ist, glaube ich, was, wo man sich, ich sag jetzt mal einfach so, einfach ehrlich machen muss. Ja, da muss man sich einfach ehrlich machen, muss einfach sagen, okay, wofür steht man wirklich? Und deswegen, ich mag das. Machen wir in ganz unterschiedlichen Formaten, ich sag mal so, von hochwertigen Immobilien für private Menschen, über Krankenhäuser, ganz viel im Bereich Senior Care, also wo es um Pflegeimmobilien geht, Riesenthema heutzutage, Bildungsobjekte, Schulen, Hotels. Macht richtig Spaß und klappt, wie gesagt, glücklicherweise auch erfolgreich. Auch wenn, du hast es gerade schön gesagt, das erstmal ein mutiger Schritt war, sicherlich irgendwie zu sagen, aus einer großen Struktur rauszugehen und zu sagen, okay, ich stehe dazu, ich möchte das machen und deswegen gebe ich da jetzt einfach alles, um das wirklich erfolgreich hinzukriegen.
Ja. Und dann so große Projekte. Ich meine, früher hattest du beim, ich sage jetzt keinen Namen, 200 Mitarbeiter, warst ganz oben.
Ja.
Und dann machst du dich selbstständig und arbeitest dir wieder alles. Ja. Und machst heute ja auch wieder große Projekte, die ja wirklich spannend sind.
Ja, ja, weil es einfach ein Riesenthema ist und weil es in Wahrheit eben auch wirklich genau die Menschen braucht, die sich da ehrlich mit auseinandersetzen und nicht nur sagen, sie tun es, weil sie dann ein Logo oder Stempel draufdrücken können. Das ist ein Riesenthema, absolut.
Ja, bei Winfried ist es auch so, wenn, das weiß ich ja, was das Thema Nachhaltigkeit geht, aus der persönlichen Bezug da ist, glaube ich, der Gedanke an die Tochter. Ich weiß nicht, haben wir die Geschichte schon mal erzählt? Ich finde, wir müssen sie nochmal erzählen.
Ich glaube, wir haben sie schon erzählt.
Ja, komm, erzähl sie trotzdem nochmal.
Ist ja das Opener
auch im Buch, genau.
Ist der Opener meines Buchs. Also,
der Steffen kennt sie noch nicht.
Das stimmt. Also meine damals, glaube 16-jährige Tochter, sagte zu mir, du Papa, ich will keine Kinder. Das war ein bisschen schockierend. Ich war gerade so beim Überlegen, was esse ich dann? Ne? So in der Küche. Ich muss mal dazu wissen, ich habe 5 Kinder. Vier aus erster Ehe und noch eins aus zweiter Ehe. Und die Mutter meiner ersten 4 Kinder hat auch noch mal 3. Das heißt, meine Kinder haben 7 Geschwister. Wenn du 7 Geschwister hast, sagte ich, kann ich nachvollziehen. Nee, Papa, ich möchte nicht wegen Geschwistern, die sind ja toll, die mag ich ja gerne. Ich möchte keine Kinder, weil ich meinen Kindern nicht das antun möchte, was ihr mir angetan habt. da war das Thema Essen nicht mehr so wichtig für mich. Damit zurechtzukommen, dass ich nicht weiß, ob ich an Altersschwäche oder am Untergang der Erde sterbe. War schon ein bisschen hart. Haben wir ein schönes Gespräch gehabt, schön vertieft. Und dann meinte sie, Papa, ich habe mitbekommen, wen du alles so kennst und mit wem du alles so zu tun hast. Das sind ja so die großen Entscheider. Mhm. Oh. Okay, die hat es mitbekommen, ist okay, kann ich dazu stehen. Und dann hat sie gesagt, was machst du eigentlich, damit die Welt besser wird? Und das ist der Grund übrigens, warum ich heute bei Frau Zuck auch bin. Ja, das Thema Nachhaltigkeit, das Frau Zuck ja prägt. Mhm. Also so ehrliche Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, also Wahnsinn, zum Erfolg zu führen, in den wirtschaftlichen Erfolg hier auch in Deutschland zu führen. Das war so mein Anliegen. Und ich habe ein sehr, sehr hochdotiertes Angebot eines großen Konzerns abgelehnt. Weil ich sagte, nee, das ist doch genau das Gegenteil, das ist so Old Economy, New Economy, da habe ich dafür entschieden. Und deswegen freue ich mich immer, Menschen zu sehen, die in einer Industrie, die jetzt nicht per se über Nachhaltigkeit sich zu definiert, Nachhaltigkeit reinbringt, weil ich glaube, in der Bauindustrie ist das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großer Hebel. Und du machst ja nicht nur den Bau, also die Architektur, sondern du machst die Gesamtplanung, wie das Unternehmen drumherum ist, wo kommen Materialien her und so weiter. Du berätst ja die Firmenleitung zu all diesen Themen, hast einen großen Hebel und deswegen freut es mich so sehr.
Bedeutet das auch, dass junge Menschen also Interesse an deiner Branche haben, weil sie merken, dass sie da in Bezug auf Nachhaltigkeit viel machen? Erlebst du da was, wenn du mit denen sprichst oder ist denen das nicht klar oder?
Nee, also ich glaube, sie sehen die Chancen schon eindeutig und da passiert auch viel, muss man sagen. Wir haben aber tatsächlich auch so ein bisschen, wie du es vorhin gesagt hast, die Situation, dass tatsächlich viele heute im Heute in erster Linie leben, weil also, sie gar nicht mehr so richtig wissen, ja, was in Zukunft kommt. Das ist ein bisschen so meine Erfahrung im Moment, wenn man davon reden kann, dass da jetzt eine neue Generation heranwächst. Und die mitzunehmen, ist ein Riesenthema auch bei uns. Also wir nehmen die auf ganz unterschiedliche Art mit. Manche direkt, was das Thema Zertifizierung angeht, manche, indem wir die Machbarkeitsstudien mit einbinden und einfach sagen, guckt, schaut mal, was passiert denn da mit der Wirtschaft, was passiert mit dem Standort. Mhm. Wir haben aber auch ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel, dass wir seit 2014 mittlerweile schon ausschließlich in BIM planen. Also das bedeutet, wir haben Building Information Modeling integriert bei uns. Und wir machen alle Planung ausschließlich mit BIM. Das bedeutet, wir arbeiten am Anfang nicht nur 3D, sondern wir sagen immer 7D, weil wir sogar den Betrieb, die Kosten, die ganzen Garantien und Wartungszyklen alle von vornherein mit einplanen. Und da haben wir so ein paar Genies sogar, muss man echt sagen, bei uns im Team, die das wirklich verinnerlicht haben und das machen. Das heißt also, nee, da kann man auch einfach ganz tolle Arbeitsplätze definieren und ihr hattet das ja vorhin schon mal angesprochen. Ich komme selber aus Strukturen, wo ich Verantwortung hatte direkt für 200 Mitarbeiter. Wir im Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter hatten. Alles prima. Aber wenn du dann überlegen musst, worüber definierst du dich eigentlich als Unternehmer und was ist eigentlich, sag ich mal, dein Mehrwert und was bringst du denn jetzt im Gegensatz zu jemandem, der mit Zehntausenden von Mitarbeitern und Spezialisten um die Ecke kommt, dann sind es eben, glaube ich, gerade diese Dinge, wo man sagen kann, man geht da ganzheitlich dran und man nimmt das ernst und man geht damit konsequent um und versucht das aber vor allem auch machbar zu machen. Das heißt, ich halte nichts davon, ein Gebäude dadurch so teuer zu machen, dass sich das keiner mehr leisten kann, weil man dort Pumpen reinstopft.
Das hast du jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Ne? Also das heißt aber schon, dass es wirklich in der Branche auch einige Beispiele gibt, wo das durchgezogen wird, wo aber gar nicht so richtig auf diese Machbarkeit gesetzt wird, oder?
Ja, absolut. Also wenn du dir mal anschaust, was im Moment Wohnraum schon kostet in Städten, wer kann sich das noch leisten? Also wir reden in Berlin von Kosten ab 5.500, 6.500, 7.000 Euro. Wir reden an den anderen deutschen Standorten von ähnlichen Kostenstrukturen.
Pro Quadratmeter,
ja, beim Kauf. Wir reden von Mieten von 15 bis 25, 30 Euro auf den Quadratmeter. Das mag in der Stadt wie München zum Beispiel oder auch Hamburg, aber selbst da ist es natürlich eine Riesenherausforderung, etwas anders sein. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema. Wir müssen uns eigentlich wieder so ein bisschen Gedanken machen, ja, was können wir uns eigentlich leisten? Und zwar nicht nur aus der Umweltgesichtspunkten, sondern auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und wie machen wir sowas langfristig tragbar? Und ein ganz interessanter Aspekt, den wir dann irgendwann mal aufgenommen haben, dass wir gesagt haben, das ist schön, dass wir bauen, aber
sollten wir nicht vielleicht auch mal viel mehr darüber nachdenken, dass das, was wir anbieten, eher ein Service ist oder eher ein Leistungsangebot ist, als was, wo man sein ganzes Leben lang dann auf Krediten sitzt und die abbezahlt, weil es eben entweder so teuer ist oder weil die Erwerbsstrukturen so kompliziert sind. Mhm. Was dazu geführt hat, dass wir ganz interessante Anlageprodukte im Moment entwickeln für den Bereich Senior Care, also für den Bereich Pflege, wo es einfach darum geht, aus dem Dilemma unseres Pflegegesetzes und der Heimordnung rauszukommen und Lösungen zu finden, wo wir attraktiven Wohnraum schaffen für Menschen, die gehobeneren Alters in unterschiedlichen Stufen, also von der Eingangsstufe über eine intensivere Pflege bis zu Beatmungspflege oder Demenzgruppen, so um mal ein bisschen zu plaudern aus der Praxis, und wo es einfach darum geht, Strukturen zu schaffen, bei denen man, obwohl diese Menschen heutzutage eigentlich oft überhaupt nicht die Mittel dafür haben, sich sowas zu leisten, das trotzdem für die zugänglich zu machen. Und wie machen wir das? Das machen wir über neu definierte Service Level, das machen wir über neu definierte Standards der Räumlichkeiten, das machen wir über eine hohe Effizienz, weil wir Prinzipien wie in der Hotelplanung zum Beispiel ansetzen, um hohe Wiederholungsfaktoren zu haben und zu erreichen, dass die Kosten nach unten gehen. Das machen wir über neue Kriterien bei der Standortwahl. Ich sage jetzt mal einfach so, wir müssen einfach auch massiv mit den Kosten runter, was das Thema Bauen angeht in Deutschland, weil wir zu teuer sind, unsere Finanzierungskonditionen sind nicht mehr ausreichend. Und das zugänglich zu machen für uns alle, jetzt habe ich nur das Beispiel der Senioren genannt, ja, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, die auch gesellschaftliche Relevanz hat, weil nur wenn uns das gelingt und jeder sich sicher ist, dass er ein Dach über dem Kopf hat und dass er sich keine Sorge machen muss, wo er morgen wohnt, dann können wir, glaube ich, auch politisch wieder in etwas ruhigere Fahrwasser kommen.
Ist ja auch übertragbar. Also ist übertragbar auf viele andere Bereiche. Ne?
Genau.
Also wo der kreative Gedanke, der disruptive Gedanke auch mal in der Hinsicht durchdacht werden sollte, in sämtlichen Ebenen, um dann mal zu schauen, wie kann man vielleicht das Problem auf andere Art und Weise lösen, nicht so die ersten oder zweiten Ideen, die man hat.
Richtig.
Ja, und es ist so kreativ, weißt du, ich habe ja viel Gespräche mit Bauthemen. Und ich habe in jedem zweiten Satz gefühlt dieses Thema, die Regierung müsste und wenn die macht, dann kann ich. Jetzt bin ich nicht der, der auf die Regierung schimpft, ich bin auch nicht der, der sie in Schutz nimmt, sondern ich bin der, der sagt, ja, mag schon sein, aber du kannst auch jetzt schon was machen. Das finde ich halt so schön bei dir, zu sagen, hey, was kann ich mit den gegebenen Umständen machen, um es zu verbessern? Und da brauchst du halt eine Kreativität. Da zu sitzen und zu sagen, nimm mir all meine Probleme mit weg, das ist dann so wohlfahrtsgesellschaftsmäßig. Mhm. Das ist aber im Business, finde ich, fehl am Platz. Und das ist halt so erfrischend zu sagen, was die Gegebenheiten sind, wie sie sind. Aber was können wir zum Beispiel von der Hotellerie lernen? Finde ich total spannend.
Ja, genau, genau. Nee, also ich glaube, der Ansatz muss wirklich heutzutage sein, dass wir das wieder als Gesellschaft oder als die Treiber in der Wirtschaft oder als die Köpfe in der Wirtschaft auch verstärkt mit in die Hand nehmen. Wirtschaft und Forschung übrigens, ganz, ganz wichtig, ne? Dass wir diese Dinge aufnehmen aus der Realität, aus dem Alltag, ja, und einfach sagen, so, das ist das, was funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass was auf Regierungsebene passiert, viel zu oft abgekoppelt ist von der Realität. Mhm. Jetzt haben wir da natürlich auch mit Problemen zu tun, die möchte auch jeder von uns nicht so in der Konsistenz haben, oder andersherum, das sind riesen Herausforderungen, die da sind. Aber ich glaube, das kann nur miteinander gehen und das kann eben auch nur dann funktionieren, wenn das jeder von uns im Alltag umsetzt. Und darum geht es so ein bisschen so. Und deswegen geht es da nicht nur um grünes Wohlfühlen, sondern es geht tatsächlich auch um wirtschaftliche Umsetzung. Es geht um neue Geschäftsmodelle, es geht um neue Finanzierungsmodelle, es geht um neue Angebote generell und einen, ja, disruptiven Ansatz eigentlich, wo man auch alte Dinge in Frage stellt und einfach sagt, hey, lass uns doch mal was ganz anderes machen. Ja? So. Und das macht Spaß. Das ist eine riesen Herausforderung und ich glaube, du hattest es vorhin so schön gesagt, wie viel Potenzial wir noch haben in Deutschland. Wir haben irrsinniges Potenzial. Mhm. Aber ich möchte das nochmal wiederholen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Reserven nicht zu sehr aufbrauchen, die wir im Moment schon massiv angegangen sind zum Teil. Und wir müssen gucken, dass wir uns jetzt innovativ auf diese Sachen einstellen und das versuche ich im Kleinen sozusagen jeden Tag.
Oh, da machst du schon eine ganze Menge. Früher war so Baubranche immer so, naja, so Maurer, Stein auf der Maschine und so. Und ich sehe sie hier bei der Steinbeiß-Stiftung, da haben wir sehr, sehr viele Forschungsgruppen, Institute, die sich mit neuen Baustoffen, mit neuen Formen beschäftigen. Hammer, was da in eurer Industrie alles geht und was, womit man sich alles beschäftigt. Ja, ja. Und auch dein Ansatz zu sagen, hey, da geht es nicht darum, jetzt Steine zu stapeln und nachher ein Gebäude zu haben, sondern da muss man sich überlegen, was, wie ist das Leben da drin? Und das muss man zuerst überlegen, bevor man dann das Gebäude drumherum baut.
Vielleicht ist es auch wieder der Aspekt, der ja in der Gesellschaft so häufig vorkommt, dass etwas als gegeben gesetzt wird, auch von den Akteuren, die es machen, dass man zum Beispiel sagt, naja, die Menschen wollen ja 100 Quadratmeter Wohnungen haben, ne? Also und wollen da zu zweit drin wohnen und so. Genau. Und dann vergisst man aber, dass man vielleicht auch 250 Quadratmeter Wohnungen draus machen könnte, die eine tolle Art haben, sie nutzbar zu machen und man dann zwei Wohneinheiten hat, ne? Also das ist zumindest das, was jetzt bei mir als Außenstehender, wenn ich den Blick auf die Branche, was mir begegnet ist in letzter Zeit. Ne? Ja. Und dass man das nicht so sieht.
Absolut. Also, was ja vielleicht nochmal ganz interessant ist, Immobilie heißt ja eigentlich die immobile Immobilie. Das heißt also, wir reden von einer hohen Statik. So, und das entspricht so überhaupt nicht unserer heutigen Lebensrealität eigentlich, ne? Wo wir gar nicht so richtig wissen, wie geht's weiter, was sind die Herausforderungen, mit denen wir morgen zu tun haben. Und du hattest gerade eine davon angesprochen, oder ihr beide habt es ja angesprochen mit dem Thema Altersschwäche und wir werden alle immer älter. Tatsächlich ist es aber so, dass sich unsere Lebensrealitäten im Alter immer mehr verändern werden. Jetzt bin ich schon wieder bei dem Thema Seniorenwohnen oder Senior Care, aber das ist ein schönes Beispiel, kann aber genauso auch andere Bereiche betreffen. Es wird halt in Zukunft immer öfter so sein, dass man sich dann auch einfach mal Gedanken machen muss, wie plane ich denn so ein Gebäude, dass ich eben das zunächst mal als 100 Quadratmeter nutze, dann vielleicht ein Vermietungsmodell habe von einer Hälfte der Wohnung, damit ein Einkommen erzielen kann, dann mich persönlich reduzieren kann auf 50 Quadratmeter, dass diese Flexibilität und dass wir aus dieser Immobilienimmobilie vielmehr zu einer mobilen Immobilie gelangen, die uns ermöglicht, ja, zu reagieren einfach und flexibler zu sein, weil eins ist doch auch völlig klar. Das erlebe ich im Prinzip insbesondere bei den Menschen, die dann schon tatsächlich auch so wieder ein bisschen älter sind, aber auch allen. Jeder möchte eigentlich gerne in seinem Umfeld irgendwie bleiben, ja, in seinem Kiez oder in seiner Umgebung, in seinen Lebensrealitäten. Und ein schönes Modell wäre doch, wenn diese Flexibilität auch dann nicht nur isoliert in Monostrukturen vorhanden wäre, sondern wenn wir diverse Angebote hätten, wenn wir zum Beispiel Quartiere hätten. Du hattest das Quartier in Magdeburg vorhin angesprochen. Das ist zum Beispiel eine der Ideen, die wir dahinter verfolgen, dass wir sagen, wir wollen Generationsquartiere heute entwickeln. Und das hat eine gesellschaftliche Relevanz und das ist auch schön, aber das ist auch wirtschaftlich total wichtig, weil sich nämlich unsere Demografie ganz stark verändert im Moment. Und wir müssen auch in der Immobilienwirtschaft darauf reagieren und in der Bauwirtschaft darauf reagieren. Wir müssen in der Gesellschaft darauf reagieren und wir müssen viel mehr Produkte machen, wo wir wieder alle zusammenkommen, wo die Studenten nicht im Studentenheim sitzen, die Senioren im schlimmsten Fall im Pflegeheim und dann ein paar Familien oder vielleicht auch alleinstehende Mütter, die sich eigentlich wünschen würden, dass vielleicht jemand in der Nähe wäre, der sogar nochmal Interesse hätte, auch mit den Kindern zu spielen. Also diese Dinge, die können wir, glaube ich, in Zukunft viel mehr noch rausarbeiten. Und das war aber so ein bisschen das, was ich auch vorhin angesprochen hatte, mit diesen alternativen Service-Modellen oder auch Wohnmodellen oder auch Realisierungsmodellen, dass man viel mehr auf solche Dinge achtet. Schlagwort Generationenquartier. Also halte ich für ein ganz spannendes Thema und eins, was auch demokratisch, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges ist.
Ja. Ich habe letztens ein LinkedIn-Posting gesehen, der habe ich gelesen und habe gedacht, hä? Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, ach was, okay. So. Und der LinkedIn-Posting bestand einfach nur daraus, dass er gesagt hat, wieso gibt es eigentlich Altenheime, Kinderheime und Tierheime separat? Weil die Kinder, die keine Eltern haben, würden sich bestimmt über Omas und Opas freuen. Die Tiere sind froh, wenn sie so und die Eltern haben eine Aufgabe. Ja. Und so. Also es war so banal, aber war so ein bisschen auch in die Richtung, was du da gerade beschreibst, wo man sich gedacht hat, ja, manchmal muss man hingucken und Dinge zusammenführen.
Genau. Und auch in Frage stellen. Ne?
Ja, hat genau.
Schön angesprochen. Mauern durchbrechen und versuchen einfach wirklich mit neuen Dingen ranzugehen und unverbraucht ranzugehen und das einfach in Frage zu stellen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja.
Okay, Mauern durchbrechen wäre jetzt eigentlich 5 Euro ins Phrasenschwein. zum Schluss dieser Podcast-Folge machen wir auf einmal das Phrasenschwein. Ja, ich fand es sehr spannend. Dass wir auch mal ein bisschen in die Branche, haben wir ja auch nicht so häufig, glaube ich, ne, dass wir da so in der Branche unterwegs sind. Und sehr, sehr schön, dass du da warst, lieber Steffen.
Vielen Dank,
euch auch. Sendler.
Hat mich sehr gefreut, war sehr schön.
Und Winfried, schön, dass du da warst.
Ach, Dirk, mit dir zusammen zu sein. Jetzt weißt du, warum ich sage, das Star-Architekt.
Ich wollte, ich wollte gerade noch eine Abmoderation machen, um auch was ins Phrasenschwein zu schmeißen, aber mir fällt gerade nichts ein.
Dir fällt mal was
nicht ein. Nee, es ist interessant. Also das ist eigentlich selten.
War aber nicht so schlecht. Ja. Folgen noch nicht erlebt. Ja.
Also dieser Podcast ist auf jeden Fall der Baustoff für viele tolle Themen.
Oh,
so, machen wir es so. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
Ciao.
Vielen Dank, ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.